let the journey start. Taking care, a work of heart. Healthcare Prescription Digital.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Live-Podcast Healthcare Prescription Digital. Wir sprechen in den nächsten 45 Minuten über die Digitalisierung in der Pflege und was das für die Pflege bedeutet. Und ich freue mich riesig, dass ich heute Expertinnen hier habe, die nicht nur von der Theorie sprechen können, sondern die besten Erfahrungen haben, wie man Digitalisierungsprojekte wirklich gut umsetzen kann. Mein Name ist Anna Windisch. Ich bin Geschäftsführerin bei der Comea GmbH und Podcast-Host von dem Podcast Healthcare Prescription Digital. Und mit mir hier ist heute die Frau Vera Lux, der Gökhan Günyak, die Frau Dr. Hanna Krause und der Robert von der Heide. Wir kommen heute alle zusammen, nicht nur, weil wir eine Leidenschaft dafür haben, die Pflege zu digitalisieren, sondern auch, weil wir konkret über Projekte sprechen wollen, wo das Ganze schon sehr gut funktioniert hat. Ganz konkret bringt uns auch ein Projekt zusammen, woher ich euch alle kenne. Und zwar hatten wir uns in den letzten 2 Jahren damit beschäftigt, wie die Pflege digitalisiert wird und es rund um das Projekt Sturzprävention. Das haben wir mit Comea gemacht und da gibt es ganz verschiedene Anknüpfungspunkte. Und genau das Thema wollen wir jetzt heute beleuchten, von den verschiedenen Blickwinkeln mit den verschiedenen Erfahrungen. Und ich würde direkt starten mit der Vera Lux. Sie ist die Präsidentin des Verbands für Pflegeberufe, richtig?
Genau.
Ebenso noch die Leiterin des wissenschaftlichen Programms des Pflegemanagements-Kongress beim Hauptstadtkongress und hat ganz langjährige Erfahrung in der Pflegedirektion. Und wir haben uns tatsächlich das erste Mal darüber kennengelernt, dass Vera die Pflegepraxiszentren, die PPZs, mit ins Leben gerufen hat, um eine Infrastruktur zu schaffen, dass auch Digitalisierung der Pflege möglich ist, immer mit dem Hinblick der Patientensicherheit. Und Vera, du warst da federführend. Das ging quasi auch über die Weiterbildung hinaus. Aber kannst du mit uns teilen, was waren die Initiativen, was waren die Gründe, dass ihr gesagt habt, wir gründen jetzt diese Zentren, um Digitalisierung zu ermöglichen?
Naja, das Digitalisierung in der Pflege ist ja ein bisschen ein Stiefkind gewesen. Das heißt, immer alle anderen Bereiche waren vorrangig. Erst die Medizin, dann die Diagnostik und viele andere Bereiche, die eben gut bedient wurden. Und für die Pflege war dann oft kein Geld mehr da. Auf der anderen Seite ist die Pflege häufig in diesen Settings nicht vertreten, dass sie für sich selber da eintreten konnte. Und manchmal wissen sie auch gar nicht, was gibt denn der Markt her? Was gibt es denn schon auf dem Markt? Und was kann uns bei unserer Arbeit helfen und entlasten? Und früher war es noch so, dass viele Vertreter in die Klinik kamen, haben uns Dinge gezeigt und dann kamen die Mitarbeiterinnen zu mir und haben gesagt, ach, das ist ganz toll, das müssten wir mal haben. Und vieles ist dann aber auch nicht zur Anwendung gekommen oder lag nach kurzer Zeit wieder brach und wurde dann gar nicht mehr genutzt. Und die Pflegepraxiszentren, die haben eben die Bedeutung, dass man Innovationen ausprobiert, testet über verschiedene Zeitlangen und sieht, okay, nutzt uns das was? Nutzt es dem Patienten? Nutzt es der Pflege? Bringt es tatsächlich Entlastung? Wie ist das im Alltag zu integrieren, ohne dass es eben eine Belastung ist, sondern wirklich eine Entlastung? Und in diesem Pflegepraxiszentrum haben wir einerseits Geld dafür, also über den Innovationsfonds. Zweitens können wir ganz verschiedene Tools ausprobieren und können die testen und können die dann anschließend auch bewerten, für gut heißen oder sagen, das bringt in unserem Setting gar nichts, das ist kein Nutzen und damit ist es eben auch nicht relevant für den praktischen Alltag. Und es braucht einfach Geld und es braucht Menschen, die sich mit der IT auskennen, es braucht die Anwender und die müssen zusammenkommen und die Mitarbeiter müssen entsprechend geschult und auch Wissen aneignen. Dann macht es irgendwann auch Spaß und dann probiert man auch Dinge gerne aus. Und wenn man Raum dafür kriegt, einen Rahmen und natürlich auch das Geld dafür.
Genau. Und ich denke, das hat einen super Rahmen gegeben, dass es eben nicht nur an einer Klinik gemacht wurde, sondern in dem Fall waren es 4 Kliniken. Genau. Und einfach dieser Austausch stattfinden konnte. Was funktioniert? Wie tauscht man sich aus? Man muss nicht überall immer das Gleiche testen, sondern man kann sich auch austauschen. Was sind die Erfolgsfaktoren? Wir haben jetzt heute nochmal 2 andere Klinikenvertreter mit dabei, die tatsächlich im PPZ mit dabei waren. aber die auch sehr stark den Ansatz der Digitalisierung fahren. Deshalb, Robert, ich würde gerne mit dir weitermachen. Robert ist der in der Pflegeentwicklung der WG-Klinik in Bergmannstrost in Halle. Und auch die WG-Klinik ist ja enorm innovativ, was neue pflegeunterstützende Maßnahmen angeht. Auch ihr habt ein Sturzpräventionsprojekt mit Comia gemacht. Vielleicht kannst du uns auch nochmal mitnehmen, erstmal, wie das Projekt ist. Und dann muss man noch dazu sagen, Robert ist enorm aktiv, was das ganze Thema Magnet angeht. Magnet for Europe, besonders jetzt auch Magnet for Germany. Eine unheimlich spannende Initiative, weil es da ja tatsächlich um die Entwicklung der Pflege geht, Messbarkeit. Auch das wollen wir heute thematisieren. Es wäre super, wenn du uns da kurz mitnimmst.
Genau, du hast es schon angesprochen. Aktuell haben wir das Comia-System bei uns im pflegerischen Setting. Wir haben eine ganz große neurologische Abteilung, ein neurologisches Zentrum bei uns im BG-Klinikum. Und da haben wir natürlich unglaublich sturzgefährdete Patienten, sodass Comia zur richtigen Zeit im Prinzip kam. Und Comia erfüllt so ein Stück weit so einen pflegerischen Grundansatz, sprich die Prophylaxe. Comia ist radargestützt und soll uns Pflegekräfte ein Stück weit informieren, dass es eben nicht zu einem Sturzereignis kommt. Und wir kennen das alle, Sturzereignisse, alles, was dann folgt. Das ist ein Riesenproblem, nicht nur für den Patienten, was natürlich der größte Schaden ist, sondern auch alles, was an Nachfolgemaßnahmen betrifft. Und daher ist Comia sozusagen etwas, wo wir direkt gesagt haben, oh, das ist interessant, das möchten wir gerne testen. Und habe davon profitiert, dass Comia auch ein sehr dynamisches sozusagen Programm ist oder Mittel. Wir haben ja wie so eine Art Rauchsensorgrößenartiges Gerät im Zimmer hängen, was über Radarwellen die Bewegung vom Patienten sozusagen eruiert und kann uns dann zeitnah Rückschlüsse geben oder Informationen geben, dass wir eingreifen können, dass wir sagen können, oh, da müssen wir jetzt schnell hinschauen, was macht der Patient da gerade? Er ist nicht in seinem üblichen Bewegungsverhalten. Und da sind wir sehr dankbar, dass Comia uns da immer wieder auch begleitet. Wir konnten immer wieder auch gerade unseren praktischen Input sozusagen einbringen. Das ist aus meiner Sicht immer sehr wichtig, was bei Digitalisierungsdingen nicht immer so erfolgt. Das oft bekommt man ja System einfach sozusagen vorgesetzt und jetzt habt viel Spaß damit. Und bei Comia ist so ein schönes Beispiel, dass wir mit sozusagen strukturieren konnten. Wir konnten sozusagen Probleme oder Dinge, Fehlerquellen auch mit Comia zusammen austauschen. Dann wurde der Logarithmus neu angepasst, so dass diese Fehlerquote von Alarmen zum Beispiel konnten wir immer weiter senken, so dass wir sozusagen jetzt aktuell auch wirklich alarmiert werden, wenn der Patient kurz vor dem Sturzereignis ist. Das hilft aus dieser praktischen Sicht zum einen unglaublich den Patienten, weil wir die Stürze vermeiden, nicht alle, aber zumindest den Großteil, aber ebenso die Sicherheit von den Kollegen, die auch sozusagen sich darin widerspiegelt, dass man sozusagen eine Unterstützungsmöglichkeit hat und aktiv in die Situation mit dem Patienten eintauchen kann. Und das ist immer so das für uns sehr Wichtige im pflegerischen Kontext. Wir sind nun mal die Akteure im Krankenhaus, die 24/7 am Bett sind. Ja. Und diese 24/7 möchte ich betonen, weil das wird immer mal wieder vergessen. Ja, und 24/7 heißt eben wirklich, dass wir den Patient komplett rund um die Uhr in der Sicht haben müssen und uns individuell um ihn kümmern. Und daher ist das sozusagen, ist diese Testphase jetzt mit Comia sozusagen eine extrem große Hilfe und der Austausch sozusagen mit den Akteuren, dass wir das System qualitativ anpassen können. Extrem gut.
Robert, lass uns nachher auch nochmal drauf eingehen, was das Ganze nachher für Magnet bedeutet und Qualitätsmaßnahmen. Aber jetzt hattest du gerade von dem Pilotprojekt gesprochen. Auch so eins haben wir an der Universitätsmedizin in Mannheim durchgeführt. Und zwar, ja, ihr wart eigentlich eins der ersten Projekte in Deutschland nach Hannover, nach der MH Hannover. Aber Hanna ist die Leiterin vom Living Lab an der Universitätsmedizin Mannheim. Und du hast uns auch von der ersten Stunde quasi mit begleitet. Und vielleicht kannst du ein bisschen noch uns erzählen, was ist die Initiative der Universitätsmedizin Mannheim, das ähnlich wie ein PPZ so ein Living Lab bei euch implementiert ist, wo Innovation ja nicht nur ausprobiert, sondern wirklich gelebt wird.
Ja, gerne. Da kann ich auch ideal anknüpfen zu dem, was du gesagt hast, nämlich, dass in der Medizin, im Krankenhaus ganz oft Produkte den Anwendern einfach vor den Latz geknallt werden. Und ich möchte es auch genauso formulieren. Das ist eine bewusste Formulierung. Und die Produkte sind oft aber auf ein bestimmtes Problem schon irgendwie vorbereitet, aber wie das Produkt bei uns im Krankenhaus funktionieren soll, in den Prozessen, in den Abläufen, ist oft den Firmen gar nicht so richtig klar. Und gerade im Bereich der Startups, die so viele innovative Gedanken haben und auch bewusst neue Technologien ja verwenden, fehlt aber oft dieses Verständnis eben, wie Krankenhaus funktioniert. Und ihr habt ja schon wahnsinnig viel Erfahrung in der Schweiz gesammelt und seid dann auf uns zugekommen, eben mit dem Thema Kumea-Sturzprävention auf der Station. Und für uns war dann das Thema spannend. Jetzt gibt es ja diese spannenden Daten. Ihr nutzt die in der Pflege aktiv. Aber wie können wir damit auch zum Beispiel unser KISS befüllen? Also wie können wir da Integration in unsere IT-Landschaft mitbringen? Und das ist der Gedanke des Living Labs, dass also Produkte zu uns kommen, gerade auch bei Startups und jüngeren Firmen, die noch nicht fertig entwickelt sind. Ihr wart ja mit eurem Produkt schon fertig entwickelt und auch schon CE-zertifiziert. Aber dass wir als Nutzer von der Pflege, von den Ärzten, auch von den Patienten, Produkte bewerten lassen können und Feedback geben können, dass die Produkte also auch zugeschnitten werden auf das, was wir eigentlich damit gern lösen wollen. Weil als Firma ist klar, wenn ein Produkt keine Lösung darstellt oder nur eine 50% oder 80% Lösung, der Kliniker wird sie nicht verwenden, der hat keine Zeit und das ist auch eine Geldfrage, ob man ein mäßig funktionierendes Produkt oder teilweise passendes überhaupt zum Einsatz bringen kann. Und da sehen wir uns in der Station eben an dem Punkt, dass wir den Luxus haben, eben Produkte mitgestalten zu dürfen und aber auch gleichzeitig eben unsere Tore zu öffnen, um Krankenhaus verständlich zu machen. Und deswegen freut es mich da auch ganz besonders, dass jetzt zum Beispiel mein Kollege hier, der Herr Günjak, mit dabei ist, der Gükan. Ohne die IT würde es nicht gehen, genauso wie es nicht ohne die Pflege und ohne die Ärzte geht. Ich glaube, wir müssen viel mehr anfangen, in diesem Wir zu denken, dass wir alle in eine gleiche Richtung wollen. Und da ist das Lab halt quasi der Ort für uns in Mannheim.
Absolut, perfekte Überleitung.
Genau. Ich will nicht vorgreifen.
Na, alles gut. Ihr habt mit den Anwendern im Living Lab zu tun und tatsächlich würde da nichts funktionieren, wenn nicht die IT die Infrastruktur dazu legt. Und Gökhan ist in der Malu IT, also die verantwortlich für die IT sowohl in Mannheim als auch in Ludwigshafen und begleitet sämtliche Digitalisierungsprojekte. Dementsprechend auch das Living Lab, sodass wir tatsächlich zur ersten Stunde auch mit euch sehr, sehr intensiv in Kontakt standen.
Ja, genau. Also Thema ist ja Digitalisierung. Man muss erstmal Verständnis für die Digitalisierung haben und ich sage immer Mut zu Veränderung. Das ist ja auch ein Prozess. Manchmal denke ich, müsste ich mal Psychologie auch gemacht haben, weil mit einem Thema, wenn ich eine Person, drei Personen, vier Personen spreche, kommen immer wieder andere Ansichten halt. Und von daher freue ich mich immer halt, immer solche Konzepte zu haben, wo man tatsächlich, ich sag mal so, die Katze nicht im Katze im Sack kauft, sondern einfach mal zu schaut, halt, was macht überhaupt Sinn. Und ich finde, bei der Digitalisierung sind zwei essentielle Themen ganz wichtig. Das eine ist Patientensicherheit, was ja schon angesprochen wurde. Und das zweite ist dann natürlich auch die Abrechnung in so einer Klinik. Das heißt, da sind wir wieder bei der Überleitung. Wenn man jetzt mal als Beispiel Kumea nimmt, wir betrachten das nicht nur als Mehrwert für die Pflege, sondern wir schauen jetzt mal nach, was können wir mit den Daten in der Medizin noch mehr machen. Ja, das heißt, wir kriegen einmal eine Brücke zur vielleicht noch mehr Digitalisierung zur Abrechnung, was man da vielleicht noch mehr abrechnen kann gegenüber den Kassen, dass wir jetzt quasi mehr Sicherheit bringen, weil wenn man sich überlegt, so ein Sturz produziert ja auch wiederum mehr Kosten. Ja, und wenn man diese Stürze reduzieren kann und dann zusätzlich noch Prozesse optimieren, also Prozesse optimieren, was passiert in der Klinik, wenn ein Sturz passiert, da muss ein Sturzprotokoll ausgeführt werden. Wir haben jetzt mittlerweile das neue Begriff KI, sehr viel in Umlauf, aber nicht die gesamthafte Lösung für ein ganzes Krankenhaus. Also es gibt nicht eine KI für das ganze Krankenhaus, sondern es gibt punktuell viele Themen. Und jetzt schauen wir da auch bei solchen Themen dann nach, können wir nicht so was etablieren, Patientensturzprävention beziehungsweise auch Ereignisse, bevor ein Sturz kommt, dass das irgendwie so zu dokumentieren, vielleicht ein automatischer Hinweis, dass dann bei der Visite der Arzt dann vielleicht ein Protokoll kriegt, Info, der Patient hat schlecht geschlafen, wie auch immer, und hat ein Sensoren haben da eine Kurve gebildet, dass man quasi irgendwelche, vielleicht war die Medikation nicht richtig. Ne? Das heißt, auch diese Ereignisse miteinander zu verknüpfen. Ne? Dann kann man dann genau sagen, vor einer halben Stunde hat er ein bestimmtes Medikament gekriegt und das hat dann zu dem instabilen Zustand des Patienten geführt. Und wir als Malleute, sage ich mal, kümmern uns auch um diese Transformation. Das heißt also, wir lassen die Anwender nicht alleine im Stich. Also das, was ich da jetzt gehört, das kenne ich aus der Vergangenheit genauso. Es gibt irgendwelche Entscheider in den Kliniken und die kriegen dann halt ein super Tool. Ja, das funktioniert in seiner Insel, aber im gesamthaften Prozess muss man das Ganze sehen. Und von daher finde ich halt Plattformen sehr wichtig, wo man sich dann auch austauscht. Und das Persönliche darf da nicht, sage ich mal, wenig werden. Und durch diesen Austausch kriegt man schon vieles dann auch mit. Ja, dass man sagt, okay, Moment, da kann ich ja auch dir helfen.
Und der Austausch, das ist bei euch ja sehr intensiv, dass ihr euch da austauscht. Wir haben auch im letzten Jahr haben wir ein Projekt von der Entscheiderfabrik mit begleitet, wo wir über die Sturzprävention hinausgegangen sind und wirklich geguckt haben, wie kriegen wir das in den Anwenderbereich. Und ich finde es echt ein schönes Beispiel, auch mal so hervorzuheben. Wir sind hier auf der DEMEA, wo es sehr stark auch um klinische Informationssysteme geht, die ja doch einen eher starren Charakter oder Reputation haben. Und was ich bei euch total schön fand, ihr habt euch einfach mal hingesetzt und geguckt, wie kann man eigentlich solche Bewegungsdaten nachher ins KISS integrieren. Und innerhalb von einem Vormittag war da eine Idee, die umgesetzt wurde, gar nicht über die große Schnittstelle, sondern wirklich eine einfache, pragmatische Lösung, dass jetzt die Anwender, wenn sie im KISS arbeiten, auf die Daten von Comea zugreifen können, ohne eine große Anmeldung gar nichts, aber sehen, was ist eigentlich bei dem Patienten die letzten 3 Tage passiert, wie hat sich die Medikationsänderung ausgewirkt, was hat da genug Mobilität stattgefunden? Lag der Patient nur im Bett? Solche Kleinigkeiten, die nachher den Anwendern helfen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass die IT anwenderfreundlich wirklich eingreifen kann.
Genau, also das sind ja auch Prozesse, wo wir quasi auch einen Rahmen bieten, um zu schauen, halt, wie kann dann, egal ob ein kleines Krankenhaus oder ein großes Krankenhaus, mit so einem Prozess der Integration oder halt Transformation in die digitale Welt reinzukommen halt. Mhm. Und das ist jetzt ein Beispiel von vielen halt. Und so versuchen wir es bei jedem Thema gleich Ansatz zu geben, halt, um zu schauen halt, was für Mehrwerte bringt das überhaupt einen Mehrwert. Ja. Also ich kann nicht ein Tool reinbringen, was gar nicht verwendet wird, weil es vielleicht zu kompliziert ist, der Schulungsaufwand enorm ist, dann wird es auch nicht gelebt. Und Tools, die nicht beherrschbar sind, bringen Unsicherheit. Ja, also ich habe vorhin gesagt, Patientensicherheit ist höchste Gut. Also man muss auch mit diesen Werkzeugen im Tagesablauf arbeiten können. Also eine Pflegekraft braucht nicht ein iPad extra für ein Use Case. Dann noch ein Telefon für ein Use Case. Braucht nicht ein Handheld, also 3-4 Geräte. Also man hat ja nur 2 Taschen. Mhm. Und genauso sagt die Pflege auch, sag ich mal, wenn wir jetzt auf Pflege fokussieren, ich brauche meine Hände für den Patienten und nicht für den Gerät.
Ja, ja.
Das heißt also, das muss wirklich smart laufen und entlasten, weil wir sind alle unter Zeit- und Personaldruck. Also ich sag mal, Personal wächst nicht auf Bäumen und da müssen wir gemeinsam schauen, wie wir jetzt mit den Ressourcen, die da sind, dann auch Mehrwerte bringen.
Halt. So ist es. Und trotzdem muss eine Infrastruktur da sein. Ne? Und Vera, ich kann mich auch noch erinnern, wie du damals erzählt hattest, wie ihr die PPZs, also eine Station, wirklich die Station der Zukunft ausgerichtet hattet. Und du meintest, da war einfach nicht mal ein WLAN, das richtig funktioniert hat. Ne?
Ja, genau. Aber ich würde ganz gern da nochmal aufsetzen. Ich glaube, man kann die Zukunft ja nicht aufhalten. Also die Digitalisierung entwickelt sich weiter, das Thema KI wird kommen, AI wird kommen und es darf nicht passieren, dass die Pflege abgehängt wird oder sich selber abhängt. Das heißt, sie muss sich dafür interessieren, sie muss eben mit den Tools auch arbeiten und schauen, wie kann ich diese neuen Medien und auch Informationssysteme nutzen, um eine bessere Versorgungsqualität zu machen, um Prävention zu betreiben, aber auch gerade Thema Magnet kommt ja nochmal bei dir. Ich denke mal, wir müssen mit diesen Daten auch arbeiten, zur Qualitätssicherung, zur Teambesprechung, zur Fort- und Weiterbildung, zur Ausbildung von unseren Azubis, weil dann sehen wir auch, wenn wir Prophylaxe machen oder Maßnahmen unternehmen, dass Pflege wirkt. Und das macht auch eine hohe Zufriedenheit. Wir können eben präventiv tätig sein. Wir können eben auch sagen, wenn diese Maßnahme eingesetzt wird, wir können ganz genau sehen, okay, diese Maßnahme hat gewirkt, die hat zur Verbesserung beigetragen und diese Maßnahme eben nicht. Und ich finde, da sind wir in der Pflege noch nicht so gut aufgestellt. Da müssen wir noch besser werden. Und das Thema KI, AI und die ganz vielen Angebote, die es mittlerweile gibt, die sollten wir einfach nutzen und die Chance auch nutzen, dass wir da besser werden. Und ich habe heute Morgen mit einem Anbieter hier gesprochen, die eben auch Fortbildung anbieten, eben für Pflegende, sich im Thema IT, Digitalisierung, Programmierung und so weiter eben auch ausbilden zu lassen. Und ich finde, das sind tolle Angebote und Chancen, die unsere Kolleginnen und Kollegen noch mehr nutzen sollten, damit wir da nicht abgehängt werden in der Pflege, sondern eben ab to date sind und auch mitmachen können und mitmischen können, wenn es um die Beurteilung solcher Tools geht.
Ich finde, das ist ganz wichtig, dass die Pflege sich da auch wirklich als ganz wichtigen Bestandteil wahrnimmt. Für uns ist das essentiell im Living Lab, eine qualitativ hochwertige Bewertung von Systemen zu bekommen und da, dass man da auch den Mut hat, den Entwicklern offen entgegenzutreten und die eigenen Erfahrungen ehrlich zu teilen und auch ja sich nicht als kleiner Bestandteil nur zu fühlen, sondern als wirklich zentralen Anteil. Ich finde, das ist was noch viel mehr gestärkt werden darf. Ich bin heute auf der DEMEA dieses Jahr mit Kolleginnen aus der Pädiatrie, die zum ersten Mal aus der Pflege hier auf der Messe mit dabei sind. Und auch diese Feststellung, ja, wir sind jetzt hier, es gibt tolle Sachen, aber die Pflege ist in vielen Bereichen eigentlich auch noch irgendwo unterrepräsentiert, auch mit den Ständen und mit den Austauschmöglichkeiten. Und da, ich denke, den Ball werfe ich auch gleich
absolut
direkt dir zu.
Absolut, aber ich denke, oder das ist mein Gefühl, dass wir holen auf.
Absolut.
Das ist jetzt eine Riesenchance. Ja. Mit der Digitalisierung, dass wir endlich Pflege sichtbar machen können.
Genau.
Das ist für mich so wichtig. Ja. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder davon gesprochen, von gefühlten Wahrnehmungen.
Genau.
Und jetzt haben wir mit der Wissenschaft, mit der IT und mit der Politik, jetzt haben wir die Chance, Pflege sichtbar zu machen. Ja. Jetzt können wir Sturzzahlen, Dekubituszahlen, alle pflegesensitiven Faktoren, wir können diese Qualität jetzt auf einem ganz neuen Level darstellen und können damit arbeiten und professionell Maßnahmen ableiten. Und das ist der Mehrwert für alle Akteure. Deswegen hast du, Hanna, völlig recht. Dieses Silo-Denken, was wir ganz oft auch im Krankenhaus-Setting, auch in anderen Settings sozusagen ja kennen. Jeder macht so ein bisschen in seinem Tunnelblick seins für seine Berufsgruppe. Davon müssen wir weg. Wir brauchen Multiprofessionalität in sozusagen diesen Maßnahmen. Was nützt es mir, wenn ich ein schönes Dashboard von den Sturzzahlen habe und meine Maßnahmen ableite, aber der Therapeut davon nicht weiß, der Arzt davon nicht weiß und alle anderen Akteure das nicht wissen? Wir brauchen sozusagen weniger diese eigenständigen Solo-Denkmechanismen, sondern wir müssen wieder mehr zum Wir kommen. Und da ist es so, dass da Magnet tatsächlich uns sehr geholfen hat als Haus, weil Magnet ja aus Amerika kommt. Magnet hat diese 5 Magnetanziehungskräfte, wo es einmal um die Gesundheit von den Mitarbeitern geht und zum anderen wieder um die Qualität, dass die Qualität gesteigert wird. Und dann gibt es in Amerika natürlich ganz viele Leuchtturmhäuser. Und wir haben uns jetzt ja hier auch auf den Weg gemacht, diese 5 Magnetkräfte, ich will vorsichtig mal sagen, zu bedienen. Und da geht es ganz viel um professionelle Praxis, um Evidenzbasiertheit. Wir haben jetzt perspektivisch beispielsweise eine Stationsleitungsklausurtagung, die wir jährlich machen. Und da beschäftigen wir uns zum ersten Mal mit Evidenz. Wie gehe ich an das Thema heran, wenn ich ein Problem auf Station sozusagen eruiere? Wie sind meine Messkriterien? Eine T0-Messung, eine Intervention, eine T1-Messung. Und das sind alles ganz neue Bausteine, die Professionalisierung in Bezug auf Spezialisierung, APN-Kräfte. Wir haben bei uns im Haus eine APN-Kollegin, die den Master gemacht hat in APN und die konzentriert sich auf die sozusagen Dysphagie. Die ist also spezialisiert auf Dysphagie-Patienten, ist also auch im Haus unterwegs. Und da möchte ich aber nochmal ganz klar betonen, sie ist nicht im Haus unterwegs in der Konsilform, sondern sie arbeitet am Bett auf Station. Und ist nur sporadisch sozusagen auf anderen Stationen und kümmert sich dort um die Problemfälle. Ansonsten ist sie auf Station am Bett und schult dort die Kollegen, Angehörigen und alle Akteure, die dazugehören. Und das sind so für mich diese Zeichen, die sozusagen die richtige Richtung vorgeben. Aus Magnet heraus hat sich auch die Benchmark-Initiative gegründet, Be-In.
Da wird dieses noch mal kurz nachfragen. Das Vergieß Schluckstörung, ne? Oder was?
Das Vergieß sind die Schluckstörungen, ja, genau. Ja. Genau. Und wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema. Und die Benchmark-Initiative, die wurde aus Magnet heraus sozusagen gegründet. Und das ist der erste Schritt, den gab es vorher so noch nicht, dass wir uns endlich mit sensitiven Daten vergleichen können.
Ja, ja.
Und dieses Vergleichen, das ist so wichtig, weil es nicht darum geht, jemanden aufzuzeigen, dass er irgendwie schlecht ist, sondern es geht darum, zu lernen von dem Haus, was andere Zahlen sozusagen liefert. Und das gab es bisher nicht und das ist die Riesenchance, die wir jetzt haben. Und deshalb kann ich da nur sagen, dass der Magnet-Weg mit dem Manual sozusagen eine ganz neue sozusagen Struktur aufmacht, um professionelle Praxis und Qualität sozusagen und auch Motivation zurückzubringen. Weil das ist das, was mir immer wieder auffällt, wenn ich das noch sagen darf. Immer wenn, egal wo ich das sehe, in welchem Setting über die Pflege gesprochen wird, höre ich ganz viele negative Dinge. Immer wieder negativ und das ist schlecht und das ist schlecht. Wir müssen endlich anfangen, über die schönen Sachen und über die tollen Sachen von diesem Beruf zu sprechen.
Ja.
Und wenn wir das schaffen, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Absolut. Ja, es gibt so viele schöne Beispiele, die wir dann auch mitbekommen. Und ich finde auch, es muss viel mehr darüber gesprochen werden. Und gleichzeitig sind wir auf der einen Seite auf der Messbarkeit. Und Vera, was du auch immer sagst, dass die Pflege sich wirklich weiterentwickelt, dass wir APNs bekommen, die, genau wie du es jetzt beschrieben hast, diese Prozesse auch leben können.
Ja, ich glaube, das Thema Weiterbildung, Fort- und Weiterbildung oder auch akademische Qualifikationen ist wesentlich, wenn wir wissenschaftlich fundierte sozusagen Pflegequalifikation haben, auf die wir aufbauen können. Und Fakt ist auch, wenn die Medizin Forschung betreibt, dann haben sie es mit Daten zu tun. Das heißt, sie müssen eben auch nachweisen, ob bestimmte Medikamente, Maßnahmen eben eine Verbesserung verbringen und wie ist sozusagen der Prozentpunkt. Und das müssen wir in der Pflege lernen, dass wir da aktiv sein müssen und wir müssen eben auch Zahlen liefern. Und ja, von daher braucht es eben auf der einen Seite das Wissen, das Know-how und auch die Weiterbildung. Aber wir brauchen natürlich auch die digitale Unterstützung und kreative Ideen, wie ihr Produkt eben, der uns hilft, eben, dass wir diese Daten erheben können und dass wir die gut auswerten können und damit eben auch an die Öffentlichkeit gehen. Und das BIN-Konzept ist wichtig. Also wir haben ganz lange, ich kann mich erinnern, die Decubitus war ja ist der einzige im Moment der Benchmark-Indikator Pflege, der national deutschlandweit ja verglichen wird. Und ich hatte mal damals mit dem ICTIC Kontakt und habe gesagt, wir brauchen ganz, ganz dringend auch Pflegeindikatoren. Und dann hat er gesagt, nee, das machen wir bei den medizinischen Indikatoren mit. Aber das ist ganz gefährlich, weil gerade das, was wir so erleben, nämlich zu sagen, pflegen kann ja jeder, das ist immer noch Thema Dequalifizierung. Pflegefachassistenz braucht keinen Hauptschulabschluss. Das finde ich ganz gefährlich. Und wenn wir keine Qualitätsindikatoren haben, mit welcher Qualifikation wirkt Pflege auf die Verbesserung der Versorgung ein, dann ist die Tür nach unten ganz, ganz weit offen. Das heißt, wenn wir Patientensicherheit wollen, wenn wir eine gewisse Qualität der Versorgung haben wollen, pflegerische Qualität, dann brauchen wir Indikatoren, an denen wir messen können, was wir tun. Und dafür brauchen wir die IT, KI, AI, damit wir das auch im Rahmen tun können, der zeitlich und so weiter auch angemessen ist und eben auch State of Art ist, was gerade in der Entwicklung los ist. Und von daher finde ich die Magnet-Initiative hochwichtig, hochrelevant. Und ich kann das nur unterstützen, weiter so, dass wir da mehr davon kriegen, die da mitmachen.
Absolut. Ich meine, wir wissen auch, also an vielen Orten haben wir schon Pflegemangel. Es wird nicht besser werden. Also sämtliche Statistiken zeigen uns, es wird dramatisch werden, wenn jetzt alle Babyboomer nachher pflegebedürftig werden. Wie schätzt ihr das ein? In welche Richtung müssen wir uns da weiterentwickeln, dass wir diesen Gap, der da entstehen wird, wie decken wir den ab?
ich würde sagen, es gibt keine eine Lösung, oder? Also es wäre vielleicht vermessen zu sagen, es gibt eine. Ich denke, wir versuchen, verschiedene zusammenzutragen. Ich denke, das eine ist, was wir schon angesprochen haben, von der IT-Seite, was da möglich ist. Aber das werden Unterstützungstools sein. Also das heißt, die müssen gut sein. Aber das andere ist das, was du angesprochen hast, nämlich dieses Wir-Denken und auch die Professionalisierung, die mit diesem Wir-Denken verbunden sein muss. Und ich glaube, das ist also sowohl auf der, wie soll ich sagen, technischen, digitalen Schiene der eine Weg gegangen werden muss und das Verständnis, wie Krankenhaus gelebt wird, aber ein ganz anderes auch nochmal sein muss in dem Ganzen, in dieser Entwicklung.
Können wir nicht einfach jedes Krankenhaus zum Magnet-Krankenhaus machen und ist der Pflegeberuf wieder so attraktiv, dass einfach jeder dort arbeiten möchte?
Ich glaube, es sind so auch Themen, da muss man wirklich, ich sehe in vielen Kliniken unterschiedliche, ich sag mal so, Aufgabenverteilungen auf Stationen auch. Und die Qualifikation ist das eine. Wenn ich so überlege, auf einer Intensivstation zum Beispiel, da muss ich eine hochqualifizierte Pflegekraft haben. Aber ganz ehrlich unter uns, wenn es um, sag ich mal, Vitalparameter-Erfassungen angeht, da kann das auch quasi eine unterstützende Kraft auf Station tun. Ja. Und ich sehe oft in vielen Kliniken, man streicht diese Stellen. Ja, man sagt dann halt, okay, ich will Qualität bieten, ich habe nur qualifizierte Mitarbeiter. Aber ganz ehrlich, man findet diese qualifizierten Mitarbeiter auch nicht dort. Und wenn ich jetzt aus IT-Sicht gucke, wollen wir natürlich keine doppelte Buchhaltung, weil oft ist so, man will Qualitätsindikatoren sammeln für irgendwelche offiziellen Stellen. Man macht das quasi tatsächlich für andere Berufsgruppen. Die Pflege ist immer hinten dran und sagt dann der Pflege, ja, mach das so auf dem Zettel, wir schreiben das nach in Excel. Aber es geht nicht so. Also Pflege hat auch keine Zeit, genauso Ärzte haben auch keine Zeit. Das muss wirklich smart. Ich sag mal so, mittlerweile sind wir ja smart unterwegs. Also wir haben viele Möglichkeiten, einmal die Daten eingeben. Und also ganz klassisches Beispiel, sage ich, ist in 20 Jahren, was ich oft gesehen habe, Größe und Gewicht. Wie oft wird Größe und Gewicht in irgendwelchen Akten eingetragen? Der Patient ist schon genervt, kommt bei der Notaufnahme an, Größe und Gewicht wird gefragt. Dann geht er stationäre Aufnahme, Größe und Gewicht wird gefragt. Dann gibt's die Pflegeanamnese, Größe und Gewicht wird gefragt. Dann geht er auf Arztanamnese, Größe und Gewicht wird. Dann der Anästhesist vor der OP, Größe und Gewicht. ist mal ein schönes Spiel und dann muss man gucken, was das wirklich. Also wenn ich jetzt, also ich bin Medizinökonom von Hause aus auch und dann sage ich dann oft so, wir müssten mal tatsächlich mal da ein Benchmarking machen, was das an Prozesskosten gibt. Und wenn man das gegenrechnet, dann hat man Geld. So muss man eigentlich an die Sachen oft rangehen halt.
Aber das vielleicht nochmal, das ist natürlich, dass dafür muss die Infrastruktur vorhanden sein im Haus, dafür müssen eben die Zugänge eben der Professionen auch gegeben sein, dass man Daten eingeben kann, aber auch nutzen kann und auch lesen kann. Oh, und ich denke mal, ich glaube, dass die Entwicklung in den nächsten 20 Jahren so rasant ist, dass wir gerade dieses Messen, Wiegen und so weiter gar nicht mehr machen müssen. Es wird Sensoren geben, man geht durch eine Tür und dann ist schon alles irgendwie erfasst. Aber es muss Menschen geben, die diese Daten bewerten und schauen, okay, sind die Daten in Ordnung? Besteht da ein Risiko? Muss ich eben aktiv werden? Und dafür brauche ich gut ausgebildete Pflegefachpersonen und auch Studierte gegebenenfalls, die das eben auch können. Und ich sag mal, dieses Thema Hände und Füße, ja, ich muss jemand bewegen, von A nach B fahren und so weiter, mal gucken, was sich da tut mit Robotik und selbstfahrende Systeme, aber nichtsdestotrotz, wenn vieles automatisiert ist, dann haben wir es vielleicht leichter, aber es muss Menschen geben, die dann sozusagen eine Entscheidung treffen, wie bewerte ich diese Parameter und ist Handlungsbedarf ja oder nein. Und auch da werden die Systeme besser werden. Und wir, also ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was IT angeht. Wir brauchen eine Fachsprache. Wir brauchen eine standardisierte Fachsprache. Wir brauchen Pflegediagnosen, weil all das, was wir heute händisch einschreiben oder einfach so reden, das ist keine Fachsprache. Die kann man nicht auswerten. Die kann man nicht sozusagen auch vergleichen. Das heißt, wir brauchen dringend eine Fachsprache. Ob das jetzt einander ist, Pflegediagnosen und so weiter, ähnlich wie die Medizin, damit man eben deutschlandweit sagen kann, okay, wir haben eine Dokumentation gemacht, wir haben Leistungen erbracht und wir können die auswerten und wir können Vergleiche und Studien machen. Und das haben wir im Moment nicht flächendeckend und das ist, glaube ich, der nächste Auftrag auch der Pflegewissenschaftler, das zu tun.
Da möchte ich gern gleich mit reinspringen aus der Praxis von uns. Wir haben jetzt seit einem guten Dreivierteljahr eine APN-Stelle bei uns im Living Lab besetzt. Und es ist Wahnsinn, was das ausmacht, wenn jemand mit einer solchen Fachlichkeit in ein Team kommt und das durch seine, der ist viel am Bett, der arbeitet viel mit, direkt mit den Kollegen und ist aber gleichzeitig derjenige, der nach außen, auch für uns im Klinikum und nach außen zu den Startups, diese Sprache eben mitbringt und auch etabliert und auch da im Team ein ganz anderes Verständnis dafür fördert, was wir eigentlich machen wollen und dass das wichtig ist und einen Mehrwert bietet. Und ich glaube, da habt ihr bestimmt noch viel mehr Erfahrungen wie jetzt mit dieser einen APN in diesem Bereich. Wir haben auch andere Bereiche, in denen wir das jetzt peu à peu aufbauen, aber für die kann ich jetzt schwer sprechen. Aber es ist wirklich genau, wie du es auch gerade gesagt hast, dieses Aufbauen eines Verständnisses.
Der Patient ist doch jetzt mittlerweile viel komplexer geworden. Wie sich die Medizin, die Pflege, was sozusagen passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein Sprung nach oben in der Entwicklung, dass wir eindeutig spezialisiertes Pflegepersonal benötigen. Professionelles, spezialisiertes Pflegepersonal. Und wir müssen jetzt anfangen, oder sind wir schon nicht unbedingt auf den vordersten Plätzen in Deutschland, was sozusagen die Weiterentwicklung von dem Thema angeht. Wir müssen es endlich messbar machen, das, was wir tun. Wir müssen das ganz klare Signal setzen, wir machen professionelle Arbeit, aber wir müssen die transparent für alle Berufsgruppen gestalten. Das finde ich extrem wichtig und das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel, um auch wirklich wieder Fachkräfte sozusagen zu gewinnen, den Beruf wieder attraktiv zu machen, Karrierewege, all diese Dinge, die so wichtig sind, eine Nachfolgebesetzung. Wir kümmern uns, dass wenn man in die Krankenhäuser oder die Krankenhauslandschaft guckt, dann müssten Sie mal nachfragen oder fragt mal nach, wer hat ein Pflegepraxismodell, wer hat sozusagen Pflegeziele sozusagen. Das ist eine Seltenheit, aber das brauchen wir. Und durch Magnet war ganz interessant, wir haben ja einen amerikanischen Twinning-Partner, also eine Partnerklinik, mit denen wir uns immer wieder austauschen und die haben wir auch besucht und das war eben ganz spannend, weil wir nun dachten, okay, jetzt fahren wir nach Amerika in ein Magnet-Haus, da wird wahrscheinlich alles digitalisiert sein. Mhm. Ja, du lachst gleich. Und es war aber so, dass die Kollegen doch auch viel analoge Visualisierung hatten. Aber ich möchte sagen, Visualisierung, dass die eben gerade Dinge, die gut tun, bestimmte einfache Zahlen, Sturzzahlen, die haben eben, wenn die nur 2 Stürze im Monat gehabt haben auf der Station, dann haben die das ausgehangen. Und die haben ihre Erfolge gefeiert. Das ist auch das, was wir ganz schlecht irgendwie können. Da müssen wir auch ganz viel dran arbeiten, dass das, was wir gut machen, dass wir das transparent gestalten. Und das geht aber nur, wenn wir nicht mehr von gefühlten Wahrnehmungen sprechen, sondern wenn wir das irgendwie realistisch darstellen können, mit sozusagen der Hilfe der IT, der Wissenschaft. Da sind wieder alle müssen da sozusagen mit in ein Boot. Und das ist die Chance, aus meiner Sicht, gemeinschaftlich die Pflege auch wieder wirklich extrem zukunftsfähig zu machen und Leute dafür zu begeistern.
Ich finde, was Sie gerade gesagt haben, dieses gefühlt machen wir das gut, gefühlt sind wir besser geworden, gefühlt, da kann man mit keiner Krankenkasse kommen, wenn man gesagt, gefühlt ist das so, sondern wir müssen eben belegen, dass das auch wirklich so ist. Dafür brauchen wir Zahlen, damit müssen wir arbeiten, da müssen wir uns auseinandersetzen und wenn wir sehen, wir sind besser geworden, wir haben auch eine Wirkung erzielt, dann entsteht auch ja so ein gutes Gefühl zu sagen, wir leisten eine tolle Arbeit, das ist wichtig, was wir tun. Und das hat auch einen Wert. Das hat auch einen finanziellen Wert und auch einen ideellen Wert für den Menschen, der betroffen ist. Also von daher wir sind empathisch in der Pflege, das ist wichtig und das will ich überhaupt nicht kleinreden, das muss bleiben, das ist ganz wesentlich, aber wir müssen Gefühl und Fakten und Zahlen miteinander zusammenbringen, um dann das Bestmögliche rauszuholen.
Absolut. Bei uns im Haus so eine Philosophie oder gerade so eine Richtung und die beschreibt das am Ende schön, wir schauen uns also auch viel unsere eigenen Prozesse an. Wie agiert IT mit uns? Was machen wir pflegerisch? Wie viele Übergaben machen wir? Also wir schauen ganz viel auch in die Prozesse und unser Mehrwert als Haus oder das ist unser Ziel, wir wollen am Ende mehr Zeit für den Patienten haben. Das ist elementar wichtig. Und mit all dem, was wir so tun im Gesamtkontext, ist es so, dass wir am Ende mehr Zeit für den Patienten, am Patienten, für die Fachlichkeit möchten. Und das sollte der Weg aller sein.
Absolut. Und damit beschreibst du genau das Ziel. Und trotzdem muss man sagen, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut, sondern es ist ja eine Reise, Schritt für Schritt eine Reise. Und jeder von euch hatte jetzt mit Digitalisierung zu tun und da schon positive oder negative Erfahrungen gesammelt. Aber vielleicht kann jeder von euch nochmal kurz sagen, was hättet ihr gerne gewusst, bevor ihr das erste Digitalisierungsprojekt gestartet habt? Was würdet ihr jetzt anders machen? Was waren die Hauptlearnings? Also was hättet ihr gerne am Anfang gewusst? Hanna, fängst du mal an?
Für mich war das größte Learning, dass es sehr wichtig ist, von Anfang an alle Stakeholder mitzunehmen. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Binsenweisheit mittlerweile, aber es ist völlig unterschätzt. Also mir ist das selber passiert, aber es ist auch was ich zumindest im Krankenhaus oft erlebt, dass das nicht passiert. Dass also nur eine Berufsgruppe involviert wird und der anderen wird das dann irgendwie vorgesetzt. Also die IT muss plötzlich Dinge tun, hatte aber die Ressourcen dafür nicht eingeplant. Oder umgekehrt, die IT tut Dinge, da muss aber auch ein Key-User auf der Station sein, der wieder das dorthin trägt. Also ich aus meiner Perspektive mit den vielen Themen, die Startups mitbringen, ist von Anfang an die wichtig werden in diesem Projekt, die irgendwie in irgendeiner Form relevant haben. Das ist ja nicht nur die Station, sondern da findet im Hintergrund Datenschutz findet da statt, da findet eine Rechtsabteilung statt. Da muss ich ganz viel auch Vertragliches machen, damit wir da safe stehen, die mit einzubinden.
Stakeholder mit einbinden.
Genau.
Robert, was würdest du sagen?
Bei den ersten Digitalisierungsprojekten hätte ich mir gewünscht, oder das wäre sinnvoll gewesen, wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Mitspracherecht ich habe, an dem Programm mitzuwirken. Ja, das ist für mich so aus der Praxis heraus der wichtigste Punkt, dass wenn ich vorher weiß, ich habe eigentlich kein Mitspracherecht, dann kann ich anders mit dem Produkt umgehen, als wenn ich sozusagen meine Energie da hinein investiere. Und das darf man nämlich nicht vergessen, wenn wir ein pflegerisches Tool bekommen, was uns unterstützen oder helfen soll, wir müssen nebenbei, haben wir noch einen anderen Job, den wir sozusagen machen. Und das ist dann so on top. Und wenn ich dann aber erst im Nachgang oder später feststelle, dass doch ich nicht damit einwirken kann auf die Veränderung vielleicht von dem Programm, das ist dann tatsächlich, hat so einen leicht deprimierenden Charakter. Dann.
Ja, ja. Gökhan, was denkst du?
Also ich habe gerade tatsächlich überlegt, wenn ich mal unterm Strich, wie viele Digitalisierungsprojekte man in den letzten Jahren so gemacht hat oder und auch macht, muss ich ehrlich sagen, halt, es wird nicht wenig, es kommt immer mehr dazu, aber man muss schauen, wie man die einordnet auch. Und das Wichtige ist tatsächlich, miteinander vorher zu schauen, was ist das Zielbild und gleiches Zielverständnis von dem Thema überhaupt. Und das Thema ist oft Prozesse, weil ich habe viele Toolings und vergleichen zwei Kliniken und vorigen Kliniken auch. Es ist unglaublich, der Hersteller sagt, er hat einen Standard, aber wenn man in die Kliniken reinsucht, sehen die Prozesse wiederum doch anders aus und Toolings werden auch komplett anders benutzt. Und dann ergeben sich dann wirklich Doppeldokumentationen, was dann halt ein No-Go ist für mich. Und ich möchte noch einmal das Thema persönliche Patientenzeit nochmal aufgreifen, weil das ist ganz wichtig halt. Wenn man jetzt mal schaut, jeder sagt, Verweildauer, Patient muss schneller entlassen werden, dass man die Verweildauer kürzt. So. Und dazu gehört, wenn man so, sag ich mal, proaktiv einen Patientenfahrplan nicht nur medizinisch, sondern auch pflegerisch aufbaut, ja, dass man in dem Betracht auch Zeit einplant, in dem Patientenfahrplan, Patientengespräch, Patientenbegutachtung, sag ich mal, das Persönliche. Und ein Patient, sag ich mal, beurteilt, kann nicht, sage ich mal, so die Medizin oder die Pflegeband, aber was die beurteilen ist, ganz einfach, ist der Kaffee kalt? Solche Kleinigkeiten, ist die Pflegekraft nett? Ist die Person nett, mit der ich spreche? So. Und das sind so Faktoren, die sind in den letzten Jahren immer weniger geworden halt. Also das sieht man ja aus dem Bekanntenkreis, wenn wir im Krankenhaus waren, fängt ja schon an diesen ganzen Serviceleistungen. Und das ist auch in den letzten Jahren wenig geworden halt. Und das ist eigentlich etwas, wo man sagt, in der Industrie will man sagen, Kundenbindung, man verliert seine Kunden. So.
Ja, also absolut, auch mit einbinden. Vera, ich schaue auf die Zeit. Ich würde dir das Schlusswort noch übergeben.
Also er hat gerade ein Thema gesagt, was ich eben auch sagen wollte, das Ziel formulieren. Also welches Ziel haben wir eigentlich mit dem Produkt? Was wollen wir erreichen? Und Meilensteine und was ganz wichtig ist, finde ich, ein gutes Projektmanagement. Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Ich finde, Pflegedirektionen müssen eben Leute haben, die Projektmanagement können und wissen, wie das geht. Eine gute Vorbereitung. Und wenn man sich das alles anhört, dann ist es das Thema Transformation. Ne? Also was ist Change? Was ist Transformation? Sich damit auseinanderzusetzen, die Mitarbeiter nochmal zu schulen, auch vorher vielleicht zu sagen, okay, es gibt Veränderungen. Was bedeutet das? Es gibt Höhen und Tiefen. Ich glaube, das sind wichtige Tools, die gerade beim beim Veränderungsprozess neue Prozesse, neue Wege zu gehen, die wichtig sind, auch die man kennen sollte. Also, und vor allen Dingen das Ziel und Projektmanagement gut ist, das ist wesentlich.
Absolut. Super. Das ist eine großartige Zusammenfassung. Wir sind tatsächlich am Ende unserer Zeit. Herzlichen Dank für alle eure Inputs, auch für alle, die hier heute mit dabei sind. Kann nachher alles auch nochmal im Podcast nachgehört werden. Und schön, dass wir heute hier alle zusammenkamen. Und es ist noch ein weiter Weg, aber wenn die Ziele klar gesetzt sind und alle mit an Bord sind, alle Stakeholder, dann hört sich das doch nach einer großartigen...
Es kann nur besser werden.
Super, herzlichen Dank.
Danke.